Herzlich willkommen zum Podcast Zukunftsgeflüster des Beethoven-Gymnasiums in Berlin. Heute zu Gast ist Markus Thiele. Wir freuen uns, dass du Zeit gefunden hast, heute mit mir zu sprechen.
Ja, dann fangen wir an.
Ja, ich würde einfach mal sagen, so grundsätzlich, wann und wo wurdest du denn geboren?
Also ich wurde am 11.03.1966 in Magdeburg geboren und habe mein ganzes Leben bis auf die Armeezeit auch in Magdeburg verbracht.
Und bist du auch in Magdeburg aufgewachsen? Ja.
Genau, meine ganze Kindheit, meine Jugend und nachher die Zeiten, wo ich von der Armee zurückkam, bin ich wieder nach Magdeburg gegangen, habe dort geheiratet, habe zwei Kinder bekommen, habe ein Haus gebaut, habe mich dann wieder scheiden lassen und lebe jetzt alleine in Magdeburg und werde das wohl sicherlich noch eine Weile tun, hoffe ich.
Kannst du irgendwelche prägnanten Ereignisse irgendwie nennen, Erinnerungen, die du jetzt aus deiner früheren, also sehr frühen Kindheit hast, dass du da irgendwas...
Ja, was ich mich als allererstes ganz doll erinnern kann, war meine Einschulung. Also ja. Wo ich das erste Mal mit der Schultüte stand und so, da habe ich also wirklich noch richtig feste Gedanken und kann mich auch noch erinnern, wie das aussah und wie die Menschen um mich herum waren. Und das war für mich ein prägnanter Tag gewesen, der hat sich bei mir eingebrannt. Und das ist so, dass ich kann mich zwar noch an so als Kind so an frühe Sachen erinnern, aber eben nicht so prägnant wie die Einschulung. Das war so der erste wichtige Tag in meinem Leben. Und dann gab es natürlich noch die Jugendweihe. Ne? Also das war, ist heute, ist, heißt das ein bisschen anders. Also in der DDR hieß es Jugendweihe. Das war so eine staatlich verordnete Feier, in dem man in den Kreis der Jugend und der Erwachsenen aufgenommen wurde. An dem Tag wurde man auch gesiezt in der Schule, vorher wurde man geduzt und ab 14 nach der Jugendweihe wurde man gesiezt. Und das war so ein Ritual, dass man eben seine Kindheit verlassen hat.
Hast du denn prägnante Erlebnisse aus der Schulzeit? Kannst du da ein bisschen was beschreiben? Vielleicht auch, wie, ob du irgendwelche großen Veränderungen siehst zu der heutigen Schulzeit?
Ja, also Der große Unterschied in unserer Schule, und ich bin zwar jetzt nie hier in der jetzigen Situation zur Schule gegangen, aber was mir auffällt, auch bei meinen Kindern, was ich ja so mitbekommen habe, ist, dass wir in der Schule nicht als Individuum behandelt worden, also auch schon, aber mehr als Gruppe. Also wir sind, wenn du in die Schule in der DDR gekommen bist, wurdest du sofort Jungpionier. Das heißt, du musstest dich einer Institution anschließen, da wurde auch nicht gefragt, ob du das wolltest oder nicht, sondern das war halt sozusagen Pflicht. Und wer das nicht gemacht hat, der muss jetzt nicht unbedingt mit Repressalien rechnen, aber der war eigentlich ausgegrenzt. Also du hast dich auch schon daran gehalten, du wolltest ja kein Außenseiter sein, sondern du wolltest ja mitschwimmen im Kreis der anderen, weil alle anderen waren ja auch dabei. Und das ist dir aber als Kind nicht bewusst geworden, dass das eine Pflichtaufgabe war, sondern weil es alle gemacht haben, hast du das auch gemacht. Und das war für einen Menschen oder für ein Kind, für mich war das damals normal. Das hatte natürlich auch Vorteile, das heißt, man war auch ein bisschen behütet. Also in einer Pionierorganisation der DDR, da gab es denn so, die nannten sich AGs, das gibt es glaube ich heute auch noch, Arbeitsgemeinschaften. Und da wurde man nach der Schule betreut, die Kinder sind alle in einen Hort gegangen. Das heißt, nach der Schule, nach 13, 14 Uhr, wenn die Schule zu Ende war, war bis 16, 17 Uhr immer jemand vom Lehrer da und hat dir geholfen bei deinen Hausaufgaben, hatte ich in deinen Arbeitsgemeinschaften, ich war natürlich als Junge war ich beim Fußball, beim Basketball und bin dann wirklich erst so 16, 17 Uhr immer zu Hause gewesen. Ich musste das nicht machen, aber das hat mir natürlich auch Spaß gemacht. Ich war unter Kindern, unter Gleichaltrigen, unter Gleichgesinnten und das war eine Sache, die ich heute gar nicht so schlecht empfinde, sondern die hat mich auch weitergebracht, also auch im Umgang mit anderen Menschen.
Kannst du dich denn noch an, also außer Fußball, an andere AGs erinnern, die vielleicht auch, die nochmal in eine andere Richtung gingen oder ob es da irgendwas Spezielles gab, was es heutzutage so nicht mehr gibt?
Ja, ich hatte das große Glück, dass bei uns in der Schule, das war dann schon ein bisschen später, da war ich schon 6. Klasse, da wurde eine Sternwarte bei uns aufs Schulgebäude gebaut und da bin ich in die Astronomie AG gegangen, damals hieß das. Und das war sehr, sehr spannend, weil wir hatten dann wirklich ein Teleskop-Fernrohr. Wir konnten also abends, sind wir abends in die Schule gegangen, was ja auch schon anders war, als wenn man immer am Tage das, und haben uns die Sterne abends angeschaut und hatten dann auch einen Astronomielehrer, der uns das alles erklärt hat. Das fand ich also total spannend und das war auch sehr schön. Und wir hatten auch eine Foto-AG, also wo wir dann selber Fotos entwickelt haben und das immer unter Anleitung. Und diese Vielfalt, die würde ich mir heute in den Schulen auch wünschen. Also für die Kinder, das ist leider nicht so, glaube ich.
Würdest du denn auch sagen, dass es damals Einschränkungen in den AGs gab?
Ja, also grundsätzlich konnte jeder mitmachen. Das stand jetzt mal frei. Allerdings war es so, das habe ich jetzt selber zwar nie erlebt, aber war es so, wenn du dich nicht mit den, heute sagt man Mainstream, wenn du dich nicht an die Vorgaben der Partei, der Regierung und all drunter, also wenn du nicht mitgeschwommen bist im Strom, dann hat man dir also auch Steine in den Weg gelegt. Ne? Das habe ich zwar selber, muss ich ehrlich sagen, nie mitbekommen, aber man wusste, wenn man jetzt nicht in der Pionierorganisation war oder später denn, ab 14 ist man dann in die FDJ, in die Freie Deutsche Jugend musste man gehen, und wenn man da nicht Mitglied war, konnte man viele AGs gar nicht machen. Da aber alle mitgemacht haben, bei mir in der Schule, habe ich das jetzt nicht so mitbekommen, dass jetzt da jemand ausgegrenzt wurde, aber ich weiß es, dass es so gewesen ist, dass man da mit ein paar Unannehmlichkeiten rechnen musste.
Thema FDJ, hast du ja gerade schon angesprochen, fallen dir da so Sachen ein, wie war es in der FDJ, wie hast du dich gefühlt, was für Aktivitäten gab es?
Also FDJ war ja wie die Pionierorganisation, eine Organisation, um die Kinder oder Jugendlichen auch im Sinne des Staates zu erziehen. Das muss man eindeutig so sagen. Man sollte im Sinne der Partei und Regierung sollte man sein Leben gestalten, und die FDJ war immer an deiner Seite. Und wenn du jetzt in der Schule zum Beispiel schlecht warst oder ein Tadel bekommen hast, dann war es so, dass du nicht nur vor dem Direktor oder vor dem Schulleiter dich rechtfertigen musstest, sondern du musstest dich auch zusätzlich noch in der FDJ, vor der FDJ-Gruppe rechtfertigen. Also es war so ein doppelter Druck, der aufgebaut wurde, wo du dir selber schon überlegt hast, ich passe lieber auf oder ich mache lieber mit, als dass ich doppelt bestraft werde in dem Sinne. Ne? Das war schon eine erzieherische Maßnahme, die ich auch nicht gut fand damals, weil du, wie gesagt, in deinem selbstbestimmten Aufwachsen, in deiner Moralvorstellung, die du für dich entwickeln wolltest, konntest du gar nicht so entwickeln, weil du immer geführt wurdest durch diese Sachen.
Was hast du denn so in der FDJ gemacht? Was gab es da für Aktivitäten?
Also grundsätzlich gab es in der FDJ die gleichen Aktivitäten wie in der Pioniersaison, nur eben, weil man älter war, da gab es eine Musik-AG, dann hast du Musik gehört und hast dann über diese Titel dich unterhalten. Es gab eine Schriftsteller-AG, wo man schreiben konnte oder wo einem unterrichtet wurde, wie man ein Buch schreibt oder wie man ein Gedicht verfasst und so. Also das war vom Grundgedanken war das eine super tolle Idee, diese AGs. Also das würde ich mir vorstellen. Es war halt nur so, dass es, ich glaube, es nennt man indoktriniert, dass man denn das unter dieser Beobachtung gemacht hat, dass man immer unter die Fittiche der FDJ-Leitung oder Partei gab es ja nicht in dem Sinne damals, also du konntest erst mit 18 eintreten, aber das war diese Vorstufe der Partei, und das war dann schon ein bisschen grenzwertig.
Aber hattest du trotzdem Spaß in der FDJ? Hattest du trotzdem irgendwie...
Ja, also das muss ich ehrlich sagen. Als Jugendlicher hast du ja auch gar nicht so diese Vorstellung, was noch auf dich drauf zukommt im Leben. Du hast ja nichts anderes erkannt. Du bist in dieser Gesellschaftsordnung, bist du groß geworden. Und deine eigene Moral oder deines eigenes Hinterfragen hat bei mir erst mit 19, 20 angefangen, wo man die Defizite, der alles gesehen hat und wo man dann sich hinterfragt hat, ist das denn überhaupt richtig? Und das ist nicht anders als heute. Heute hinterfrage ich auch viele Sachen, und auch hier ist nicht alles richtig und wird nicht alles richtig gemacht. Nur man konnte es damals natürlich nicht so offen äußern. Also man musste sich schon ein bisschen zurückhalten oder man musste halt den Mund halten. Und es gab immer, man sagte immer, es gab zwei Meinungen. Einmal war die Meinung zu Hause in den vier Wänden, wo du dich frei geäußert hast. Und dann gab es diese Meinung außerhalb der vier Wände, in der Schule, in der FDJ oder auf Arbeit, wo du dich so geäußert hast, dass du mich nicht aneckst.
Ne? Was hast du denn nach der Schule gemacht?
Also nach der Schule, ich wollte unbedingt in der Gastronomie, weil mein Bruder hat Koch gelernt. Und ich fand das so, das war so mein Ding. Also ich fand Gastronomie fand ich toll. Und Koch war aber nicht so mein Ding, sondern ich war mehr so ein offener Typ und habe gern mit Menschen gearbeitet oder wollte auch mit Menschen zu tun haben. Und deswegen habe ich den Beruf des Kellners erlernt. Und da gab es dann auch so eine kleine Episode. Ich habe mich dann beworben auf dem, muss mit seinem Zeugnis der 10. Klasse, nee, der 9. Klasse, Entschuldigung, der 9. Klasse muss man sich bewerben auf einen Beruf. Und da wurde in der 10. Klasse nochmal nachgeschaut, ob du auch deine Leistung gehalten hast. Also das war nochmal doppelt abgesichert. Und bei der Bewerbung wurde mir mitgeteilt, dass ich viel größere Chancen hätte, wenn ich mich länger für die Armee verpflichten würde, als 1,5 Jahre, sondern auf 3 Jahre. Dann würde man mir sozusagen zusagen, den Job schon zu bekommen, weil das dann wie eine Art Gegenleistung ist. Ich tue was für den Staat und der Staat tut dann was für mich. Das war so eine kleine leichte Erpressung.
Und was hast du dann, also wie ging dann dein Leben weiter?
Mein Leben ging so weiter, dass ich dann mit 16 die Schule abgeschlossen habe. Ich habe die Polytechnische Oberschule abgeschlossen. Das ist heute nennt man das, glaube ich, Realschulabschluss. Und bin dann werde ich nie vergessen, am 1. September fing der immer in der DDR, am 1. September fing immer die Lehrzeit an und die ging dann 2 Jahre. Und da habe ich dann den Beruf des Kellners erlernt.
Okay, gibt es denn noch sonst irgendwas, was dich geprägt hat in deiner biografischen, in deiner Karriere, in deiner Laufbahn?
Naja, was ich mitbekommen habe in der Lehre, denn diese Defizite von dem, was berichtet wurde im Fernsehen, in den Zeitungen, ne, und was die Wirklichkeit darstellt. Also es gab ja in der DDR viel Mangel. Es gab Mangel an Lebensmitteln. Zwar jetzt nicht die Grundnahrungsmittel, die waren alle da, also Brot, Butter und Wurst und so und Marmelade und so gab es immer. Aber es gab eben bestimmte Sachen wie Schweinefilet oder Tomaten gab es wenig oder also alle die Dinge, die auch exportiert wurden oder die in andere Länder verschifft wurden, um Devisen zu bekommen, gab es in der DDR sehr beschränkt. Und das hat sich natürlich auch auf meinen Beruf ausgewirkt, weil ich werde nie vergessen, ich hatte immer eine Speisekarte früh morgens, die haben wir dann festgemacht, der Küchenchef hat alles draufgelegt, was er hatte. Und dann hieß es immer erst, das alles gibt es nicht. Das wurde dann erst auf den Speisekarten durchgelegt, weil es einfach eine Mangelwirtschaft war. Und dann gab es eben anstatt 12 Gerichte auf der Karte, gab es eben plus 6. Ne? Und da hat man schon angefangen zu hinterfragen, na, ist das denn alles so richtig und funktioniert das? Und das hat sich natürlich in meinem Leben weiter fortgesetzt. Und die Defizite, die hat man dann immer mehr mitbekommen. Als Kind hast du das natürlich nicht so realisiert.
Ich würde mal gern das Thema Medien anschneiden, denn welche Medien hast du denn so konsumiert im Alltag?
Also, du hattest also nur die Möglichkeit, heute Sachen, wie gesagt, Mainstream, die Sachen zu konsumieren, die dir vorgegeben wurden vom Staat und der Regierung. Und natürlich habe ich auch Westfernsehen geguckt. Das war natürlich auch ein Teil der Biografie von mir. Es war offiziell nicht erlaubt, ARD oder ZDF zu schauen. Es hat aber jeder, also ich kannte keinen, der es nicht. Wir haben ja auch nicht in Dresden gewohnt, das nannte man ja das Tal der Ahnungslosen, weil da die Antennen nicht erreicht haben, da konntest du kein Westfernsehen gucken. Und da hast du auch diese Unterschiede gesehen, da dachte ich immer, das kann nicht sein, dass es da so einen Überfluss gibt und hier gibt es das alles nicht. Obwohl ich heute sagen muss, dass wir aber die Sachen viel mehr geehrt und geschätzt haben als heute. Das habe ich an meinen Kindern kennengelernt, dass vieles für selbstverständlich genommen wurde, wo wir einen Kniefall gemacht hätten, wenn wir das gehabt hätten. Es gab einmal, ich habe eine Levis-Hose in meinem Leben bis zur Wende besessen, weil es die einmal im Verkauf gab und da zufällig war meine Mutter da und konnte so einen Levis kaufen. Und die Hose habe ich, weiß nicht, ewig getragen. Da wurde noch ein Keil hinten reingesetzt, weil die mir dann zu klein war, weil ich herausgewachsen bin und so. Und das war ein Goldschatz. Und diese Hose habe ich geliebt und die habe ich geerbt. Und heute wird sowas nach 3 Monaten, 4 Monaten oder wenn ein Loch drin ist, wird es einfach weggeschmissen. Ne?
Fiel denn auf, dass die Medien staatlich gelenkt waren oder irgendwie das Propaganda betrieben wurde?
Ja, also das fiel mir natürlich später, natürlich je älter ich wurde, immer mehr auf. Als Kind natürlich nicht und da habe ich mich dafür auch nicht interessiert, aber als Jugendlicher und Erwachsener nachher wusste, du hattest ja auch diese 2 Seiten, du hast das neue Deutschland oder in der DDR gab es für die Jugend, gab es die Zeitung Junge Welt hieß die und das war so für die Jugend die Zeitung und da wurden so, das war ich sag mal die Bravo der DDR, da wurden dann auch Themen wie Sexualität so ein bisschen behandelt und so weiter und so, was dich auch interessiert hat und so und da hast du schon gesehen, dass du gesteuert warst und du hast ja abends manchmal auch das Westfernsehen und da wurden ganz andere Sachen erzählt, die bei uns erzählt wurden.
Also war die Berichterstattung im Ostfernsehen schon gelenkt und unterschiedlich zu der Berichterstattung im Westfernsehen?
Die war gelenkt und die war indoktriniert und da durfte nur das gesagt werden, was die Parteiführung wollte. Das wurde gesagt. Ne? Und da wurde natürlich auch gelogen. Ne? Das muss man einfach so sagen. Allerdings habe ich in meinem Leben feststellen müssen, dass auch heute gelogen wird in den Medien. Und zwar jetzt nicht in dem Fall, in diesem Maße, aber viele Sachen sind auch nicht immer richtig.
Wie standest du denn zur SED und zum diesem politischen System und wie stehst du denn heute dazu?
Also das sind zwei Fakten, die man erklären muss. Also ich bin in einer Gesellschaft groß geworden, die mich behütet hat als Kind, die ich gehört hat. Und ich war, bis ich 22, bis ich 20 war, der Meinung, dass der Sozialismus die bessere Gesellschaftsform ist als der Kapitalismus. Das gebe ich offen zu. Und habe immer gedacht, dass die Politik für die Menschen dort besser ist als die Politik im Westen. Allerdings, wie gesagt, ich vergleiche das immer wie mit der Nazi-Zeit, wo ganz viele Kinder in die HJ mussten und die waren ja auch fanatisch, die wurden ja auch dahin erzogen, sind sogar in den Krieg gezogen und haben dann irgendwann mitgekriegt, das funktioniert nicht. Und so hat man das mit uns auch gemacht. Wir Kinder wurden also wirklich erzogen im Sinne der Parteienstation. Und wenn du dich nicht nach außen kümmerst, also wenn wir zum Beispiel kein Westfernsehen gehabt hätten, dann hätte ich das 100% dir geglaubt, weil du hörst ja nichts anderes in deinem Leben. So ist das in der Diktatur. Das war ja eine Diktatur. Die Diktatur der Arbeiter und Bauern hat sich das genannt. Und die haben schon darauf geachtet, dass du das machst, was sie von dir wollten. Und je älter ich wurde, desto mehr habe ich hinterfragt. Und je mehr Defizite und je mehr Ungereimtheiten habe ich feststellen müssen. Und so hat sich auch der Blick auf diese Regierungsform für mich geändert, der ich erst zugewandt war und nachher abgewandt gewesen bin.
Was würdest du denn sagen, waren so die Merkmale der SED, des Systems?
Naja, das war eben eine Diktatur. Also es gab keine freie Meinungsäußerung. Es gab zwar ein einigermaßen gutes Leben, wenn du dich angepasst hast. Und die meisten haben sich angepasst. Auch ich habe mich angepasst, weil ich war jetzt kein Freiheitskämpfer. Ich würde nie sagen, dass ich dagegen gekämpft hätte oder so. Da hätte ich gar nicht den Mut gehabt. Ich hatte eine Familie nachher. Ich hatte eine schöne Tochter in der DDR. Und das wäre mir viel zu gefährlich gewesen dagegen. Ich wusste schon, je älter man wurde, welche Repressalien dich erwarten, auch wenn du nicht mitgehst mit der ganzen Sache.
Wie liefen denn so die Wahlen in der DDR ab?
Ein paar habe ich ja mitgemacht und das war, und da gibt es auch eine Geschichte, die war völlig krass. Also ich bin wählen gegangen, weil, also das wurde so überwacht, also ich bin wählen gegangen und bei uns im Haus ist einer nicht wählen gegangen und den haben sie wirklich um 17 Uhr haben sie den besucht. Und haben den zum Wahllokal also fast geschleppt, damit er seine Stimme abgibt. Und das war schon krass, ne? Also, dass man denn, und dann hast du ja diese Ergebnisse, du konntest ja zwar wählen zwischen verschiedenen Parteien, es gab ja auch eine CDU, es gab eine FDP oder eine LP, eine Liberaldemokratische Partei, aber das war alles unter der großen Herrschaft der SED, also der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, war das festgelegt. Und da konntest du zwar für andere stimmen, aber die waren nichts anderes als SED. Die haben also auch nur das gemacht. Es war nur zum Schein, dass es Demokratie war. Ne? Es ist ja auch demokratischer Sozialismus und da war aber wenig Demokratie dabei.
Wie sehr wurde denn auf Menschenrechte Rücksicht genommen?
Also ich sag mal, das kann ich natürlich ganz schlecht einschätzen, weil ich ja weder in der Justiz war noch bei der Polizei oder so. Aber vom Hörensagen wusste man schon, dass es, wenn du dich gegen dieses System aufgelehnt hast, dass du ins Gefängnis gekommen bist. Oder wenn du ich kenne das selber aus eigenem Freundeskreis, wenn du weg wolltest aus der DDR, also wenn du in die BRD übersiedeln wolltest, das war keine gute Idee, weil da wurdest du meistens immer weggesperrt und du warst völlig mit Repressalien, du hast deine Arbeit verloren. Also da gab es ganz schlimme Dinge in der DDR, die gemacht wurden, um dieses System aufrechtzuerhalten und das kann man nur verurteilen.
Hattest du denn bestimmte Träume oder Sehnsüchte, die du aufgrund des Regimes nicht verwirklichen konntest?
Ja, es gab natürlich keine Reisefreiheit, ne? Und gerade so als junger Mann oder als Junge, wenn du denn im Fernsehen gesehen hast, dass andere in dem Alter nach Mallorca fliegen oder durch die ganze Welt jetten können. Und ich war bis 89 immer in der DDR im Urlaub an der Ostsee, was jetzt nicht schlecht ist, also, ja, aber du hast immer diesen Drang gehabt. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich das akzeptiert habe, dass ich das nicht kann. Ich habe das für mich akzeptiert, dass ich nicht aus der DDR raus kann. Ne? Also ich konnte zwar ein sozialistischer Ausland, also in der Tschechei, nach Ungarn, nach Polen. Na, Polen war schon ab 80 auch nicht mehr erlaubt, weil da war ja auch so ein Aufstand gewesen. Und ich konnte, wenn ich wollte, nach Russland. Also Das waren so die Sachen. Aber selbst da bist du ja kaum rangekommen. Also ich bin dann einmal nach Moskau geflogen, allerdings mit der FDJ damals. Das wurde von der FDJ geführt. Also da warst du jetzt nicht wirklich frei, sondern das war so eine, ich sag mal, betreutes Reisen.
Was waren denn so beliebte Reiseziele?
Beliebte Reiseziele waren Balaton in Ungarn, weil da gab es auch viel Kontakte zu Westbürgern. Das war, ich selber habe es nie hingekriegt. Also ich bin nie nach, also ich bin zwar am Balaton gekommen, aber da war die Wende schon gewesen in Ungarn. Und Bulgarien war auch so eine Schwarze Meer, Sonnenstrand und so. Das waren so die beliebte. Aber da, das war ja so kontingentiert, da waren vielleicht, ich weiß nicht wie viele, aber es waren ganz wenig Plätze frei im Jahr für uns, für die DDR-Bürger. Weil die natürlich ihre Plätze für die Devisen für den Westen eröffnet haben, weil die natürlich damit Geld verdient haben. Die wollten uns DDR-Bürger ja nicht haben, weil wir mit uns Gott sei Dank kein Geld verdienen.
Wie war das denn mit dem Auto damals? Welche Automarken gab es? Oder war das Auto sehr teuer im Vergleich zu heutzutage oder zu anderen Konsumgütern?
Also Auto ist ja, es war ein absolutes Luxusgut. Man muss wissen, dass Grundnahrungsmittel gestützt waren in der DDR, also Brot, Butter und Milch und so war ganz billig. Und Auto war eben ein Luxusgut, was nicht unbedingt nötig war, um zu leben. Und deswegen wurde das ja teuer gehalten und wurde auch wenig produziert. Und du hast ja, das war der erste Moment, wo ich 18 wurde, war mein erster Schritt zur Kfz-Zulassungsstelle zu gehen und mir einen Antrag auf ein Auto zu holen. Was ich abgeben musste, wo du im Schnitt so 10, 12 Jahre auf den Trabant warten musstest und noch länger auf den Wartburg oder Lada. Und wer ein Auto besessen hatte, war privilegiert in der DDR. Das muss man einfach so sagen. Also, da gab es ja auch diese schwarzen Märkte, wo die Autos verkauft wurden. Also ein Auto hat nie einen Wert verloren, egal wie alt es ist. Also ich habe mir damals mit 21 einen Trabant gekauft, habe ich mir zusammengespart, von meinen Eltern noch Geld geborgt, auf dem Automarkt in Magdeburg. Und der war Baujahr, ich weiß nicht mehr, 76, 77 oder so. Der war also fast 12 Jahre alt damals. Und den habe ich zum Neupreis gekauft, also für 7.500 DDR-Mark. Das hat der damals 1977 schon gekostet. Also der hat nicht an Wert verloren. Aber es ist so, was ist ja wie heute, Nachfrage und Produktion bestimmen den Preis. Ne?
Hattest du denn jemals Zweifel an dem politischen System und welche Aspekte waren denn sehr gut, welche waren aber auch eher nicht so gut?
Also Zweifel sind, die kommen so mit 15, 16 sind die ersten Zweifel, die kommen, weil man da hinterfragt hat. Und die wurden dann noch bestätigt im Laufe der Zeit. Also bis ich dann zur Wende war ich 23. Da war mir schon klar, da war mir schon vor, mit 20 war mir eigentlich schon klar, dass das Ding nicht funktioniert, so wie sie es dir erzählen und dass sie dich eigentlich belogen und betrogen haben, teilweise. Man muss allerdings auch sagen, dass wer sich an die Vorgaben gehalten hat, also wer sich nicht aufgelehnt hat, der hat auch nicht schlecht gelebt in der DDR. Also Frauen wurden gleichgestellt mit Männern, durften arbeiten, nicht wie in der BRD, durften ein eigenes Konto haben, mussten nicht fragen und so. Das gab es ja Sachen, die konnte ich bis heute nicht glauben, dass es das gab. Und für Kinder wurde gesorgt, es wurden Kindergärten gebaut, es wurde kostenlos Kinder- und Schulessen abgegeben. Also alles die Dinge, wo man sich heute denkt, dass eigentlich eine Bundesrepublik, die drittgrößte oder viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt ist, einfach nicht hinkriegt, sich um ihre Kinder zu kümmern, sondern es gab keine Kinderarmut, es gab keine Rentenarmut, es gab keinen Hunger, es gab kein Ausgrenzen, außer du hast dich gegen die Partei gelehnt. Aber wenn du mit, also das sind so Sachen, die ich auch heute nicht gutheißen kann in dieser jetzigen Staatsform. Aber es gibt wahrscheinlich keine Staatsform, wo alles in Ordnung ist. Ne?
In welcher Form war denn überhaupt Kritik am Regime möglich?
Gar nicht. Also es gab eine Möglichkeit, das nannte man Eingabe. Es gab so Eingabestellen, da konnte man an die Regierung schreiben oder an den SED-Parteisekretär oder so. Aber da musste man ganz vorsichtig sein. Da wurden zwar Dinge, die jetzt, also wenn jetzt zum Beispiel eine Straße kaputt war und das Loch war nicht richtig zugemacht, das konnte man machen. Das wurde dann noch weitergegeben, aber es wurde meistens nie wirklich realisiert, weil nie Geld da war für sowas. Und wenn, dann hat es ewig gedauert. Aber man konnte niemals, also man konnte schon, aber dann haben sie dich weggesperrt, man konnte niemals an der Führung der SED oder der Partei, konnte man niemals Kritik äußern. Das war dann halt gefährlich.
Gab es denn in deinem Umfeld Regimekritiker?
Also offene nicht. Also wir haben zwar Kritik gemacht, aber die haben wir nur unter uns gemacht. Ne? Also offen kenne ich, ich kenne niemanden, der sich offen. Ich kenne nachher zur Wendezeit, also ganz viele Freunde sind ja dann über Ungarn in die BRD geflüchtet. Da hat sich dann ja gezeigt, wie groß der Frust war, in diesem Land zu leben. Und, aber so eine Flucht kam für mich nicht in Frage, weil damals meine Tochter gerade geboren war, 1989 im April. Und ich hätte niemals die Gefahr für mein Kind und meine Frau aufgenommen und wäre da deswegen in den Westen geflüchtet. Das wäre mir einfach zu gefährlich
gewesen. Ja, also hattest du jemals Fluchtgedanken?
Ja, ja, also diese Vorstellung, also hatte ich schon. Also ich war mal in Berlin mit 17 und dann stand ich da am Brandenburger Tor. Also man konnte jetzt nicht bis ran, aber man konnte so in der Nähe und da konnte man sehen. Und dann hast du gesagt, da drüben ist eine andere Welt und sie war aber unerreichbar. Und dann hast du das im Kopf, was du im Fernsehen gesehen hast, die Werbung und die Sachen, die es da alle gab. Und das konntest du dir gar nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Und da hat man schon so Gedanken gemacht, ach, will ich jetzt einfach losrennen darüber. Aber der Menschenverstand hat dir auch gesagt, das bringt ja nichts.
Wie wurde denn mit Oppositionellen und Flüchtigen umgegangen in der Öffentlichkeit?
Also in der Öffentlichkeit wurde es totgeschwiegen. Also es gab es offiziell nicht. Es gab offiziell keine Bewegung gegen die Regierung. Gab es offiziell nicht. Also bis kurz vor der Wende wurde das auch nicht, bis dann das neue Forum gegründet wurde, wurde das auch nicht thematisiert, sondern man wusste, dass es das gab, aber die wurden halt schnell weggesperrt. Und das Einzige, was man wusste, dass die Kirche so eine kleine Opposition war, weil die Kirche auch noch ein bisschen, glaube ich, auch von der BRD unterstützt wurde, auch finanziell und so. Und da hat man sich so ein bisschen zurückgehalten, da wusste man, da kann man so ein bisschen was machen. Aber die war ja auch durchwandert mit Staatssicherheit und sowas, was man da so im Nachhinein mitbekommen hat.
Es gab ja die Stasi damals. Weißt du, ob du eine Stasi-Akte hast und hast du die jemals eingesehen?
Also ich weiß nicht, ob ich eine Stasi-Akte habe. Ich habe mich auch nie drum gekümmert, muss ich ehrlich sagen. Und es kann durchaus sein, dass ich eine habe, aber ich bin da ein Mensch, der sagt, diese Sache ist jetzt gewesen und wenn ich jetzt da hingehe und meine Stasi-Akte anfordere und da stehen vielleicht Sachen drin, die mich nachher umhauen, ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen.
Hast du denn von der Stasi in deinem Alltag oder in deinem Umfeld mitbekommen?
Nein, also nicht wirklich. Also man wusste zwar immer, in jedem Betrieb war einer dabei, der die nannten sich inoffizielle Mitarbeiter, die dann da ein bisschen die Spitze haben, aber man wusste nicht wer, das waren mehr so Spekulationen, der ist aber der Stasi oder so, aber wissen wirklich tut man, hat man es nicht gewusst.
Also hast du dich sehr unsicher gefühlt oder hat es dich eher kalt gelassen?
Na, wie gesagt, es gab immer diese zwei Meinungen. Du musstest schon vorsichtig sein, was du sagst. Also du konntest nicht deine Meinung offen sagen, sondern du musstest dich schon hinterm Zaun halten. Du musstest schon ein bisschen aufpassen.
War denn eine Furcht sehr präsent in der Gesellschaft?
Nicht offen. Also Furcht war, also ich hatte jetzt nicht Furcht, sondern, na doch, also das ist schwer zu sagen, weil wie gesagt, ich war ja ein Mensch, der sich angepasst hat. Also und deswegen musste ich auch keine Furcht haben. Also Furcht musste man ja denn haben, wenn man dagegen rebelliert hat. Und da bin ich offen, da gibt es andere, die das gemacht haben, vor denen ziehe ich den Hut. Dann gab es welche, die haben es vorgegeben, die hätten es gemacht. Und da gibt es auch noch ganz viele, die sagten, sie waren Freiheitskämpfer und haben eigentlich nichts gemacht. Also das ist ganz, ganz komisches Schwert. Das war
wie sah denn so das Idealbild eines Bürgers aus?
Der DDR?
Ja.
Ja, das Idealbild war, du warst fleißig, du hast treu zur Partei gestanden, du hast immer alle Anforderungen erfüllt, du hast eine Familie gegründet, du hast viele Kinder gemacht, weil der Staat brauchte Bürger, weil wir waren ja nur 17 Millionen damals und wir brauchten Arbeitskräfte und deswegen wurde ja auch so viel für die Frauen und Kinder getan, weil man eben den Nachwuchs einfach brauchte und hast nie aufgemuckt und warst immer, sag ich mal, brav.
Wie wurde denn mit Minderheiten umgegangen? Hast du das irgendwie mitbekommen? Also so Homosexualität zum Beispiel?
Ja, das habe ich mitbekommen, weil in der Gastronomie war so ein Pool, wo sich viele Menschen mit der Homosexualität gefunden haben. Weil das ja auch, ich sag mal, kein harter Beruf ist, so wie auf dem Bau oder so, sondern es ist ja mehr so ein weicher Beruf, wenn ich das so sagen kann, weiß ich nicht. Und ich muss sagen, da waren wir weiter in der DDR als in der BRD. Es gab also keinen Verbotsparagrafen wie in der Bundesrepublik. Man konnte sich frei äußern. Es gab auch Gaststätten, so Treffs, wo Menschen mit homosexuellen Neigungen sich getroffen haben. Und wir waren in diesem Fall weniger rassistisch als heute. Weil das war, also ich habe es jedenfalls nie mitbekommen. Ich habe mit ganz vielen Homosexuellen zu tun gehabt und die waren, ich will nicht sagen, nie anerkannt, aber die gehörten einfach dazu. Das war jetzt nicht schlimm. Also ich in meinem Metier habe das nicht so erlebt. Es gab es sicherlich auch, also das will ich nicht abstreiten, aber ich habe es jedenfalls nicht mitgekriegt. Also heute ist das was anderes. Also, und dann gab es ja auch andere, es gab ja Gastarbeiter in der DDR, die nannten sich richtig so. Die sozialistischen Staaten damals haben sich ja gegeneinander unterstützt. Und gerade so afrikanische Länder und Vietnam und in Afrika einige Staaten, da haben wir ein Programm, hat die DDR damals ein Programm aufgelegt. Und da wurden also Menschen in die DDR geholt, die wurden ausgebildet an Maschinen, an Werkzeugen, haben Berufe erlernt, weil sie die da nicht alle so erlernt haben. Und sind dann danach wieder zurückgeschickt worden, um ihr eigenes Land aufzubauen. Und das fand ich, war eine Politik, die heute mehr Sinn machen würde, als alle Menschen herzuholen und sie ihrem Schicksal zu überlassen oder nicht auszubilden, sondern einfach, die kommen, um ihr Land hier was zu lernen, um ihr Land wieder aufzubauen. Und das wäre heute eine Strategie, die viel besser wäre als die jetzige, für mich jedenfalls, als die jetzige Asylpolitik, die von der Regierung betrieben wird. Weil die Menschen werden ja alleine gelassen, werden ja hergeholt und werden alleine gelassen.
Gab es in der DDR eine Religionsfreiheit und wie stand der Staat zur Kirche?
Es gab eine Religionsfreiheit in dem Sinne, dass du kirchlich sein durftest. Allerdings wurde die Kirche mit Argwohn beachtet. Also das muss man einfach so sagen, weil die Kirchenoberen haben natürlich, soweit ich das einschätzen kann, ich war nicht in der Kirche, haben sich natürlich auch engagiert mit der Regierung, aber die Kirche wurde schon überwacht sind bestimmt auch Sachen passiert, aber das kann ich nicht einschätzen, weil ich bin Atheist, ich bin nicht kirchlich groß und so, ich habe nie in der Kirche, also derzeit war ich nie in der Kirche, höchstens hat einmal jemand geheiratet, der kirchlich war oder so, ansonsten kenne ich das nicht.
Du hattest ja schon die Warenvielfalt und das Warenangebot angesprochen. Fallen dir denn so Produkte ein, die es im Osten nicht gab, aber im Westen?
Ja, ganz viele, ganz viele. Also es gab ja Lebensmittel, sag ich mal, immer saisonbedingt. Ne? Also im Sommer gab es Tomaten und Gurken und im Winter gab es nur noch Weißkohl oder Rotkohl. Weil der war haltbar und den konnte man länger liegen lassen. Und das ist ja heute ganz anders. Also war damals auch anders, da konntest du das ganze Jahr bestimmte Sachen kaufen. Und dann gab es einen sogenannten, wir haben das immer Fressex genannt, da gab es eben Produkte, also Ananas und Liköre und was man da kaufen würde, aber zu horrenden Preisen. Also man muss sich vorstellen, wenn ich mir vorstelle, ich habe damals als Kellner 600 Mark verdient. Ne? Also das war so der Durchschnittspreis. Ich habe zwar ein bisschen mehr verdient, weil ich Trinkgeld bekommen habe, aber das steht auf einem anderen Blatt. Und eine Büchse Ananas, werde ich nie vergessen, hat 17 Mark gekostet. Und wenn du 600 Euro verdienst und sollst 17 Mark für eine Büchse Ananas, das hast du dir höchstens zu Weihnachten gegönnt.
Gab es denn auch Produkte, die es nur in der DDR gab?
Das wüsste ich. Ja, sicherlich gab es Produkte, die man selbst produziert haben und die man nicht exportiert haben. Das gab es bestimmt. Also Schokolade, glaube ich, Zetti-Schokolade gab es. Aber das weiß ich, aber im Großen und Ganzen. Gut, der Trabant wurde auch im Westen verkauft, aber ich glaube, da haben sie bis ein paar Stück verkauft. So viele gab es da nicht. Also es ist schon durchaus möglich, dass es da Produkte gab, die nur bei uns da waren.
Wie war es mit dem Tausch von Waren? Gab es sehr viel Tausch untereinander?
Ja, Tausch war wie eine Währung. Also ich werde nie vergessen, wo ich in der Gastronomie gearbeitet habe, dann hatte ich schon ein Auto, hatte ich einen Trabant und der war kaputt und Da brauchte ich vom Anlasser irgend so ein Stück, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, und es gab es einfach nicht, wurde nicht produziert, es gab es einfach nicht. Und da bin ich damals in Trabanthuhn, nannte sich das war die Werkstatt, und da hat der gesagt, ne, wenn du mir abends in der Gaststätte 4 Plätze besorgst, damit ich reinkomme, weil Gastronomie war auch nicht immer alles frei, dann besorge ich dir den Unterbrecherkontakt, hieß der, glaube ich. So, das war ein Handel. Oder besorg mir ein Schweinefilet, ich besorg dir dafür eine Gangschaltung oder eine Kupplung oder so. Ne? Das war so, das war üblich in der DDR.
Gab es denn eine starke Gesundheitsversorgung in der DDR? Wie war es mit Krankenversicherung?
Das war sehr gut geregelt, viel besser als heute. Es gab eine Krankenversicherung für alle. Es gab keine Klassen, so wie heute. Die Polikliniken nannten sie sich damals. Das waren so Anlaufzentren, wo alle Ärzte dran waren. Also da könnte sich die gehörte Gesundheitssystem was abschneiden, wie das organisiert war. Heute hast du 50 und sowieso 300 Krankenkassen. Die Chefs verdienen so viel Geld von den ganzen 300 Krankenkassen. Dafür könntest du wieder so viel versichern. Also das ist völlig, für mich völlig krank, dieses System. Und man sieht ja auch, man kommt hinten und vorne nicht klar. Es gab keine Gesundheitsökonomie wie hier. Also man musste nicht Gewinn machen, sondern da stand, das muss man ehrlich so sagen, und da stehe ich auch dazu, da stand der Mensch mit seiner Gesundheit im Mittelpunkt und nicht der Gewinn.
Wie war es mit den Hygieneprodukten? Kam man gut daran oder war es auch eher ein Privileg?
Gut, das ist jetzt eine Frage, die mehr so Frauen, glaube ich, interessiert. Also Toilettenpapier gab es auf jeden Fall, das weiß ich. Es war auch sehr hart und sehr, 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 nicht sehr angenehm, so wie heute. Also vierlagiges Toilettenpapier gab es nicht. Aber ich glaube, das gab es eigentlich auch. Das habe ich jetzt nie so gehört, ob da jetzt so Artikel gefehlt hätten oder so. Also Parfüm und so, das war natürlich wieder sehr eingeschränkt, so ein Luxusartikel. Aber diese Grundsachen gab es schon.
Wie wurde denn mit psychischen Krankheiten in der DDR umgegangen?
Das war, glaube ich, mehr so ein Tabuthema. Also da kann ich gar nichts zu sagen, weil ich auch niemanden kannte, der so psychisch erkrankt war. Und es gab auch sogenannte Anstalten bei uns, so psychiatrische Anstalten. Aber wie da die Versorgung war, das kann ich nicht mitteilen, weil ich da nichts mehr zu tun hatte.
Kannst du denn was zum Thema Wehrdienst erzählen?
Ja, Wehrdienst war Pflicht, ne, mindestens 18 Monate. Und wie gesagt, und wer sich länger verpflichtet hat, hatte einige Privilegien gehabt. Der konnte später auch studieren. Also manchmal konntest du gar nicht studieren, ohne dass du länger gedient hast. Das war mal so eine Grundvoraussetzung. Und mein Wehrdienst, das war schon, wenn ich so heute NS-Filme sehe, wie die ausbildern, so wurden wir auch ausgebildet. Es war schon hart. Also es war schon hart das war schon nicht einfach.
Wie hast du denn diese Zeit wahrgenommen?
Sehr bedrückend, weil du deine Freiheit einfach an der Kaserne abgegeben hast. Ne?
Kannst du etwas zur Rolle der Frau sagen? Oder?
Ja, wie gesagt, also Frauen waren gleichgestellt mit dem Mann. Die hatten die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten. Und man sieht es ja, also Frauen waren selbst für mich selbstbewusster, weil sie ihr eigenes Leben konnten. Und sie waren überhaupt nicht abhängig vom Mann. Also wenn du dich damals hast scheiden lassen mit deinen Kindern, das wurde immer für dich gesorgt in der DDR als Frau. Ne? Also du hast zwar trotzdem die Arbeit gehabt, das steht außer Frage, aber der Mann musste auch Unterhalt zahlen, so wie es hier ist heutzutage. Aber du hast viel vergünstigt als alleinziehende Frau und das war, glaube ich, in dem Punkt ein bisschen besser.
Kommen wir mal zum Thema Morphel und Wiedervereinigung. Auf welche Weise hast du denn von Morphel erfahren und wie hast du reagiert?
Also es gab ja die Demonstrationen erst draußen und ich hätte nie gedacht, dass diese Mauer jemals fallen würde. Also das gebe ich offen zu. Ich hätte alles dagegen gewettet. Und ich weiß noch, ich habe in einer Diskothek gearbeitet und ich bin abends um 5:30 oder so zur Arbeit gegangen. Und als ich Feierabend gemacht habe, früh um 3, kam jemand rein und sagte, die Mauer ist offen. Und dann habe ich gesagt, ja, morgen kommt der Weihnachtsmann. Und der kam aber nicht, denn die Mauer war wirklich offen. Und wir sind dann wirklich einen Tag später in Trabi alle rein und ist nach Braunschweig gefahren und haben uns die neue Welt angesehen.
Gab es denn irgendwelche neuen Schwierigkeiten oder Herausforderungen nach der Wende oder während der Wendezeit?
Ja, das war, man muss sich das vorstellen, alle Menschen in der DDR sind in ein völlig neues Gesellschaftssystem verfrachtet worden. Ne? Und mit völlig neuen Gesetzen, mit völlig neuen Anforderungen. Und also da sind auch einige drunter krachen gegangen. Und ganz schlimm fand ich, wie mit den Menschen umgegangen wurde, die dann ihre Arbeit verloren haben. Weil diese Wende ging einfach für meine Begriffe, ich bin jetzt kein Ökonom, aber einfach viel zu schnell. In dem Tag, wo die D-Mark eingeführt war, war die Wirtschaft tot.
Wie standest du und stehst du denn zur Wiedervereinigung?
Ja, positiv. Ne? Das war, ich sage immer, wir können froh sein, dass wir uns mit der BRD vereinigt haben und nicht mit irgendeinem anderen Land. Weil das sind ja unwahrscheinliche finanzielle Transfers in den Osten gegangen, was man sich nicht vorstellen kann. Also das muss man wirklich hoch anrechnen, der Bundesrepublik. Und dass da Fehler begangen worden, ist natürlich, glaube ich, auch logisch. Das Einzige, was ich nicht so gut finde, ist, dass die Belange der DDR-Bürger nicht so mit, also es wurde mehr übergeholfen als geholfen teilweise.
Ich würde noch mal gerne etwas zum Alltag und zur Freizeit in der DDR wissen. Wie sah denn so ein Standardalltag sozusagen in deinem Leben aus?
Als Jugendlicher oder als Erwachsener?
Als Jugendlicher.
Also als Jugendlicher war natürlich die Schule der Hauptmittelpunkt und als kleiner Junge war ich in der Schule, danach im Hort und bin immer so um 4 nach Hause gekommen. Und ja, also ich glaube, wir hatten noch, also bis ich 10 war, hatten wir nicht mal einen Fernseher, glaube ich. Also viel lesen, immer auf dem Fußballplatz. Also das war meine Welt, Fußballplatz, Sport und im Winter Schlitten fahren und also alles, was andere Kinder auf der Welt auch gemacht haben und viel draußen.
Und wie war es dann, als du erwachsen wurdest?
Ja, als Jugendlicher sind natürlich da kam natürlich das Thema Liebe, Frau, Mädchen, viel ins Kino, Diskotheken waren natürlich ein Thema, Alkohol ist ein Thema geworden, das wurde aber sehr, sehr streng darauf geachtet in der DDR, also das muss man ehrlich sagen, das ist heute sehr lax, muss ich sagen, da wurde wirklich sehr streng darauf geachtet, dass man musste immer seinen Ausweis zeigen, wenn man Zigaretten oder Alkohol kaufen wollte und das war auch richtig strafbar, wenn jetzt Verkäufern Jugendlichen oder Kindern Alkohol verkauft, dann die noch nicht alt genug waren. Also ich weiß, man durfte mit 16, das will ich auch nicht vergessen, mit 16 durfte man drei kleine Bier in einer Gaststätte bestellen und mehr nicht. Ne? Das war dann reglementiert.
Bist du denn außer mit Alkohol noch mit anderen Drogen in Kontakt getreten?
Nein, also mir war nie bekannt, also Drogen gab es, also In meiner Jugend habe ich das nie mitbekommen, dass bei uns gab es keine Drogen. Also es gab Alkohol, das ist ja auch eine Droge, die gab es, aber es gab weder Hasch noch, was es heute alles gibt hier, Gras und was man so alles kennt. Und es gab auch keine Drogentoten bei uns, also das ist mir nicht bekannt. Also das war schon ein Thema, was natürlich für die Entwicklung der Jugend ganz gut war, ne?
Was hast du denn noch so in deiner Freizeit gemacht, außer die AGs und in der FDJ zu sein?
Schön. Also das ist, glaube ich, wie jeder. Also entweder war ich auf dem Fußballplatz oder hab gelernt, obwohl gelernt habe ich damals nicht so viel, gebe ich offen zu, ich hätte viel mehr machen können, aber das ist so in der Jugend, da lässt man auch gerne mal was liegen und man hat sich je nach Alter, denn wir sind viel Bahn im Sommer, sind wir mit dem Fahrrad an den Badesee gefahren und so alles, was alle Kinder und alle Jugendliche auf der Welt auch machen, da gab es, glaube ich, wenig Unterschiede.
Inwiefern hat dich denn die DDR geprägt?
Also ich bin eigentlich glücklich darüber, dass ich zwei Gesellschaftsformen in meinem Leben erleben konnte. Ich habe die Vorteile der DDR genossen. Also ich wurde ausgebildet, ich brauchte nichts für Zahlen, ich war immer behütet, also weil ich ja auch immer mich nie aufgelehnt habe. Ging es mir eigentlich relativ gut, sag ich mal, bis auf die Sachen, die man nicht konnte, reisen und so weiter. Und diese Meinungsfreiheit, das gab es natürlich nicht. Und dann habe ich die BRD erlebt mit ihren Freiheiten, mit ihrer Großzügigkeit, die dann nachher begrenzt wurde für mich, finde ich, weil es gab einen anderen Zusammenhalt. Also heute ist das Individuelle ganz wichtig. Also jeder macht so sein Ding und früher sicherlich auch verordnet, aber früher war man mehr in der Gemeinschaft und wenn ich dann denke, wir haben in einer Hausgemeinschaft, wir haben in so einem Neubaublock gewohnt, da waren 10 Parteien und wir haben einmal im Jahr immer so eine Wohnungsfeier gemacht, da hatte man eine Aussicht und da sind die Leute zusammengekommen, so, ich wohne jetzt in einer Mietwohnung, ich kenne nicht mal alle, weil das ist wirklich anonym, ne? Das gab es früher nicht so.
Wissen etwas, das du am Leben in der DDR vermisst?
Jetzt, heute?
Ja.
Na, die soziale Sicherheit. Also das Leben war programmiert. Du wusstest, du konntest nie arbeitslos werden. Du wusstest, du wurdest nie arm. Du wusstest, du hast immer einen Arzt da. Du wusstest, du brauchtest dir nie Gedanken machen. Und das ist ja heute, ist das natürlich ein relativer Druck, weil die Menschen werden meiner Meinung nach auch falsch behandelt. Also gerade so die älteren Menschen werden falsch behandelt. Die Renten, das Rentenniveau sinkt immer weiter. Die Menschen werden der Armut überlassen teilweise und was nicht sein müsste. Und es gibt eben auch Ungerechtigkeiten, dass eben nicht alle in die Rente einzahlen, dass es eben Privilegierte gibt, dass Beamte das nicht brauchen, obwohl die 70% ihres letzten Gehaltes als Rente kriegen. Der andere Bürger, der normale, kriegt nur 48 im Moment. Und da gibt es so viel Ungerecht. Politiker müssen nicht einzahlen, leben teilweise in Saus und Braus. Das stört mich ein bisschen an der Gesellschaftsform.
Hat sich denn deine Wahrnehmung der DDR über die Zeit verändert?
Ja, da muss man, also da muss man auch, muss ich mich immer hinterfragen, weil es gibt natürlich viele, die sind sehr verklärt in dieser Situation und denken, da war alles gut. Es war keine schöne, nicht nur eine schöne Gesellschaft, weil ich kann es eben immer nur bis zum Punkt machen, weil ich noch sehr jung war, wo die Wende kam. Ne? Und ich hatte viel, viel Freude in der DDR, viel Spaß, natürlich auch Krisen, wie jeder andere auch, aber das Gesamtbild war jetzt für mich nicht schlecht. Erst als ich so Anfang 20 war, hat sich das Bild gedreht und da habe ich dann die Nachteile für mich erkennen können. Aber dann kam ja für mich Gott sei Dank die Wende und dann stand für mich eine neue, völlig neue Tür offen.
Gibt es denn etwas, was SchülerInnen heutzutage deiner Meinung nach unbedingt über die DDR lernen sollten?
Ja, es gab viel mehr Disziplin und Ordnung in der Schule als heute. Also es wurde mehr... ich will nicht sagen, ja, es wurde natürlich Druck auf die Schüler auch ausgeübt, dass man, aber Disziplin war auch ein Schulfach. Also da gab es Noten für Fleiß und Disziplin, nannte sich Kopfnoten. Und du konntest noch so ein guter Schüler sein, wenn du in der Disziplin eine 5 gehabt hättest, wurdest du nicht versetzt. Weil das ist ein Grundvorsitzender. Und Disziplin hat auch ein bisschen was mit Achtung zu tun. Man hat den Lehrer geachtet als jemand, der einem was beibringt. Man hat die Polizei geachtet als jemand, der jemand beschützt zur Not. Und das ist heute völlig fehl am Platze. Also wenn ich heute sehe, wie mit Menschen umgegangen wird und wie auch mit Lehrkräften umgegangen wird, wenn ich das so manchmal so mitbekomme, dann stellen sich mir die Haare und sagen, das hätten wir uns niemals getraut damals. Wir hatten immer Achtung vor den Lehrern.
Gibt es denn etwas, was du noch unbedingt loswerden möchtest, gerne über die damalige Zeit?
Ja, das Einzige, was ich mir wünschen würde, es war eben nicht alles schlecht. Es war vieles schlecht und es war vieles zu verurteilen, oder es ist vieles zu verurteilen, aber es war eben nicht alles schlecht. Und gerade so, wenn ich das Bildungssystem sehe, unser Bildungssystem aus der DDR haben die Finnen übernommen. Und wenn man sich die PISA-Studie heute anguckt, dann wissen wir, wer auf Platz 1 steht, das sind die Finnen. Also kann es ja nicht so schlecht gewesen sein und es gibt so viele Sachen, die hätte man übernehmen können, hat man aus politischen oder aus solchen anderen Gründen, weiß ich nicht, auch finanziellen Gründen nicht gemacht und das finde ich halt schade. Aber ansonsten bin ich schon glücklich so, wie ich jetzt lebe, weil ich einigermaßen gesund bin und kann meinen Lebensunterhalt selber bestreiten und habe viele Freiheiten, die ich vorher nicht gehabt hätte und deswegen ist das schon in Ordnung.
Kannst du denn abschließend noch einmal die DDR in 3 Worten beschreiben?
Oh, das ist schwer in 3 Worten. Warte, da muss ich kurz überlegen. Also diktatorisch auf jeden Fall, aber auch in dieser Diktatur ein Stück frei, weil jeder sich seine Freiräume gesucht hat und Heimat. Es war auch ein Stück Heimat, das ist einfach so.
Gut, vielen Dank für das Interview.
Ja, bitte, gerne.